Okay, also das ist früh. 8.45 Uhr Aufzeichnungsbeginn für die Abteilung Basketball. Guten Tag, Basti ist schuld. Basti ist zumindest teilschuld, Basti.
Guten Tag, ja, es tut mir leid. Es tut mir nicht nur dir gegenüber leid, sondern auch mir gegenüber vor allen Dingen. Wenn ich hier zwischendurch mal wegpenne, dann sei versichert, es liegt nicht am Inhaltlichen, sondern vielmehr an der Uhrzeit.
Ja, Basti muss nämlich heute noch nach Bayreuth. Es wird noch ein Spiel gespielt im Magenta Sport BBL-Pokal im Achtelfinale. Und das sind lange Tage dann. Ne? Morgens Podcast, nachmittags Anfahrt, abends Spiel, nachts die Rückfahrt.
Danach noch Pokalauslosung. Ja. Das dauert ja auch noch mal 4 bis 5 Stunden ungefähr.
Ist da die BBL-Prominenz vor Ort, um die Kugeln zu ziehen, oder wurde da extra die Weinkönigin für engagiert?
Du, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe null Idee. Jan Lüdecke moderiert den ganzen Bums.
Der weiß,
was da los ist. Ich sitz nur und guck blöd. So okay. Wie die meiste Zeit.
Ja, da hätten wir doch schon einen Kandidaten für unseren Überraschungsanruf nachher beim Lüders, denn ich weiß gar nicht, wie man sonst um die Uhrzeit anrufen kann. Ich habe nämlich auch gerade noch eine Absage bekommen. Also wir hatten ja Bryce Taylor, wollten wir ja unbedingt mal hören. Und er hatte sich nicht gemeldet. Ich habe ihn dann on-air sozusagen aufgefordert, sich zu melden über WhatsApp, was in den letzten 12 Stunden auch schwierig war, weil WhatsApp ja nicht da war. Mhm. Aber er hat sich gemeldet, er ist in Indianapolis. Heißt 6 Stunden Zeitverschiebung. Wenn wir das jetzt zurückrechnen, Basti, wissen wir, aus dem Schlaf wollen wir den natürlich nicht holen.
Das ist korrekt. Ja, also das wäre mir auch sehr unangenehm.
Ich habe mir überlegt, Basti, dass man vielleicht doch mal eine Podcast-Folge unter ein bestimmtes Thema stellt, also so eine Art roten Faden. Mhm. Bist du damit d'accord?
Ich bin sehr gespannt, wie wir beide hier einen roten Faden reinbringen möchten. Hast du einen neuen Podcaster engagiert? Kommt jetzt irgendwie Richard David Precht, der uns mal erklärt, wie es hier funktioniert?
Ah, großartiger Kerl, ne? Also.
Ah, mir ist er manchmal ein bisschen, und das sag ich schon, mir ist er ein bisschen zu zynisch tatsächlich.
Ja, aber.
Es ist ein bisschen zu wenig Glauben an die Menschheit oft da.
Okay, also da rennt er bei mir offene Türen ein. Ich mag ihn sehr. dringende Hörempfehlung für diejenigen, die ihn nicht kennen: Richard David Precht, deutscher Philosoph, und als Philosoph darf man alles sagen, ne? Also da hast du so eine Art Narrenfreiheit. Also du kannst das N-Wort sagen, du kannst über die Juden sprechen, alles, du kannst alles machen, du bist Philosoph.
Das ist tatsächlich sehr krass in dem Podcast von Richard David Precht und Markus Lanz, den ich höre. Da gibt es jetzt 5 Folgen oder so. Und Markus Lanz ist natürlich der sehr vorsichtige Moderator samt Handschuhe. Yeah. Wir müssen alle. Und Richard David Precht sagt so einfach: "Ja, ich werde mit Sicherheit niemanden gendern. Was wollt ihr denn von mir?"
Oh, heikles Thema mit dem Gendern.
Ja, sehr heikles Thema. Und da bin ich mir auch nicht so sicher, ob da die Qualifikation als Philosoph dafür ausreicht, sich einfach generell vor gesellschaftlichen Entwicklungen zu verschließen.
Wenn es mal eine Entwicklung wäre, Basti, um ganz hier nochmal den Finger in die Wunde zu legen, neulich im Freundeskreis und im Bekanntenkreis und im was-weiß-ich-Kreis, mit den Menschen, mit denen ich spreche, Männlein wie Weiblein, die sagen, das ist der größte Schmarrn aller Zeiten. Thema rote Faden soll Außenseiter sein. Kannst du dir vorstellen, warum ich mir das ausgesucht habe?
Ich weiß nicht. Ich habe keine Ergebnisse gesehen vom Wochenende, weil ich immer noch auf der Easy Credit BBL-Seite suche nach denen. Der Witz wird langsam auch alt. Aber ja, natürlich. Das war das Wochenende, es war die ganze Woche der Außenseiter.
Ja. Wenn man es genau nimmt, nicht natürlich 100%, was jetzt den BBL-Pokal angeht, den Magenta Sport BBL-Pokal. Wir wollen den großartigen Namenspatron nicht unterschlagen. Leg nicht die Gitarre weg. Basti hat die Gitarre am Start.
Doch.
Er legt sie.
Ja, ich leg die jetzt weg, weil entweder hätten wir einen Gag zum Einstieg gemacht, aber jetzt gehen wir in den Real Talk. Da können wir die Gitarre nicht brauchen.
Hattest du einen Gag mit der Gitarre für den Einstieg vorbereitet?
Keinen Gag. Ich reagiere immer nur. Ich bin für dich da. Ja. Wenn du was brauchst, dann bin ich für dich da.
Okay, ich schreibe noch Gitarre in meinen Good Notes. Wie nennt man das? Kompendium für heute. Gitarre. Wobei ich immer, am Anfang habe ich Gitarre, früher habe ich immer so als Kind mit UI geschrieben. Guitarre.
Guitarre. Ja, wie auf Englisch halt. Ja, Guitar. Oder wie Guido Kanz.
Oder wie Rex Guildo. Gut, das führt uns jetzt zu weit. Wir wollten über Außenseiter reden.
Roter Faden.
Roter Faden, Außenseiter. Pokal. bietet sich an für Außenseitersiege. Ganz am Ende hat Berlin noch gewonnen und haben die Bayern noch gewonnen. Das wäre jetzt natürlich das Ultimative gewesen, nachdem schon zum Beispiel die Oldenburger verloren haben oder Ulm verloren hat.
Oder Ludwigsburg verloren hat.
Ludwigsburg, heißes Thema. Haben wir nachher natürlich auch ganz, ganz arg im Programm mit John Patrick. Ja, und dann hat auch noch ein totales Außenseiterpferd, um mal ganz kurz den Schlenker zu bekommen, das größte Pferderennen der Welt gewonnen.
So viel wieder zu unserem roten Faden. Ja. So viel wieder zu, wir bleiben jetzt mal schön beim Thema Basketball für den Moment.
Ich habe gesagt Außenseiter. Ja, Außenseiter. Also ein 800-10 Außenseiter, ein deutsches Pferd, gewinnt den Prix de l'Arc de Triomphe. Ich weiß nicht, wer es vorhergesehen hat, müssen wir mal bei Twitter gucken. Aber ich glaube, da war irgendein deutscher Sportjournalist, der hat, naja gut. Ja, man muss immer am Ball bleiben, auch in der Hinsicht. So, also Außenseiter, aber am Ende hat es nicht ganz gereicht, weil Luke Sigma den ersten Flamingo-Shot seines Lebens, glaube ich, getroffen hat. Kuriose Geschichte.
War das der erste? Hast du da hast du irgendeine statistische Datenbank, auf die ich keinen Zugriff habe, wo die Flamingo-Shots aller Spieler vermerkt sind? Ja. Ich meine, mich erinnern zu können, dass in der Eurocup-Kampagne, als Alba Berlin im Finale stand, irgendwann im Halbfinale mal Luke Sigma schon so ein Flamingo getroffen hat gegen
irgendwen.
Hast
du wirklich so ein Elefantengedächtnis?
Nee, ich weiß noch, dass das damals ein großes Ding war. Also, dass der Wurf diskutiert wurde. Ich meine auch, dass das so ein der Dirk Nowitzki-Shot war im Prinzip. Okay. Aber ja, ist natürlich ein wahnsinnig beeindruckender Wurf und wahnsinnig beeindruckend auch, dass Bonn fast schon wieder Alba bezwingen hätte können. Muss natürlich auch dazu sagen, Alba Berlin, erste Euroleague-Woche, das war mit Sicherheit auch nicht ganz einfach, das abzuschütteln, als sie da gewachst worden sind beim FC Barcelona. Aber die größte Erkenntnis für mich ist Jovel Zosman, und zwar nicht nur, weil er der Topscorer war, sondern weil er einfach die Hölle verteidigt hat aus Parker Jackson Cartwright. Also das war die defensive Vorstellung eines Spielers, der es normalerweise gewohnt ist, Euroleague Guards zu verteidigen seit Jahren.
Also du bist von ihm überzeugt, wollen wir mal dazu sagen jetzt.
Ja, genau. Ich bin stark von ihm überzeugt. Ich meine, Parker Jackson Cartwright macht letztendlich trotzdem 26 Punkte. Ja. Aber das halt auch mit 26 Würfen, 34,6% aus dem Feld, das ist, mehr kannst du einen Point Guard nicht eindämmen, wenn er dann noch so hohes Volumen nimmt. Vor allen Dingen angesichts dessen, dass er in dem ersten Spiel ja den Berlinern bereits so große Sorgen bereitet hat. Jalen Smith mit seinem ersten ganz guten Spiel. Es ist natürlich alles immer noch sehr wackelig bei Alba Berlin. Also das merkt man, glaube ich, schon sehr deutlich. Das gilt aber, wie du ja schon mit dem Thema des heutigen Podcasts insinuiert hast, für alle Teams, von denen ich dachte, die werden gut unterwegs sein. Also da wackelt's überall.
Wir reden von Euroleague oder auch von BBL?
Von der BBL jetzt aktuell. Also Euroleague ist mir noch ein bisschen zu früh. Das ist ein Spiel. Ja. Keine Ahnung, was das bedeutet. Das kann man, finde ich, nie sagen. Jetzt haben wir in der BBL schon auch keine große Sample-Size, aber zumindest ein bisschen größer. Also manche Teams haben zwei Spiele gemacht, manche drei. Und es stellt sich doch heraus, ja, meine Sorgen zu Ulm waren, glaube ich, nicht so unbegründet. Speziell was das Spacing, Shooting von außen angeht, ist das schon alles sehr eng. Und da nimmst du dir halt schon echt große Optionen damit weg. Vor allen Dingen, wenn dann jemand wie Blossom Game dein höchst volumiger Shooter von außen sein muss, der hat die meisten Dreier genommen in dem Spiel, der war seine ganze Karriere noch kein guter Schütze. Also es wäre merkwürdig, wenn der jetzt auf einmal eine plus 40% Saison von der Dreierlinie spielen würde. Das ist natürlich bei weitem nicht alles im Basketball. Inside haben die Ulmer auch wieder okay gescored. Aber denen fehlt schon so ein bisschen der Punch. Und es war trotzdem sehr knapp gegen Chemnitz. Aber das ist schon, also es ist noch nicht ganz das runde Ding bei Ulm.
Ja, und Thema Außenseiter, roter Faden, Achtung, es scheint zu funktionieren. Chemnitz war ja im letzten Jahr zumindest eine Art Außenseiter als Aufsteiger und jetzt in dieser Saison haben wir schon gesagt, der Kader ist dann doch wahrscheinlich so stark, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden und vielleicht ist es ja auch ein gutes Zeichen, dass ich jetzt am Wochenende zum ersten Mal nach Chemnitz fahre.
Vielleicht endet auch da die bisher so gute Saison also ich der Chemnitzer mit dem Michael Körner-Fluch.
Und sagt das, das sagen manche. Es gibt Vereine, da komme ich in die Halle und dann sagen sie, ja, wenn du kommst, verlieren wir immer. Und das stimmt überhaupt.
Ah, du Seuchenvogel. Ja, das stimmt, das war Jürgen Klopp mal.
Ja, es ist völliger Quatsch.
Ich hab ein Team im Spezifischen, das mir, das von einem Auftauchen von mir Glück unterstellt. Also das bringt ihnen scheinbar immer Glück.
Welches Team ist das?
Aber ja, das kannst du jetzt raten.
Das Team Ulm.
Nee, garantiert nicht.
Ludwigsburg.
Nee.
Bayreuth.
Nee. Bei Bayreuth, ich glaube, ich habe die schlimmsten Spiele der letzten 3 Jahre in Bayreuth aus Sicht von mir, die Bayreuth habe alle ich kommentiert.
Gut, dann viel Spaß heute Abend.
Ja, als die letzte Saison war es gegen Gießen, glaube ich, wo sie mit 20 geführt haben und dann noch verloren haben, das habe ich kommentiert. Das war für die ganze Saison gebrandmarkt, war ich
für
da.
Welches Team bist du denn jetzt der Lucky Charm?
Kreisheim. Zumindest war das bis letzte Saison. Wann immer ich in Kreisheim bin, gewinnen sie. Ich habe auch das letzte Spiel vor dieser Saison vor Zuschauern in Kreisheim kommentiert, wo sie gegen Alba Berlin gewonnen haben.
Also wenn das jetzt Martin Romich hört, ich garantiere dir, der ruft sofort bei unserem Chef an und sagt, setz den Ulrich bitte auf jedes unserer Spiele. Ja, gut, wir kommen zu unserem ersten Gesprächsgast und da müssen wir auch super pünktlich sein, denn da wird eifrig trainiert bei diesem Verein, heute sogar zweimal. Mit einer kleinen Mittagspause. Wir haben das Glück, dass allerdings auch das Training heute Morgen ein wenig verschoben wurde. Und deswegen sind wir jetzt bei Carsten Tadda. Carsten Tadda ist ja bei den Telekom Baskets Bonn. Und die Bonner, haben wir gerade schon gesagt, haben ja zumindest gegen Berlin eine 1:1-Serie jetzt hingelegt, fast zweimal gewonnen gegen Alba, haben mit Thomas Isalo einen Neuanfang gestartet, der ja nicht nur was mit dem Trainer, mit Isalo zu tun hat, der so ein bisschen die Strahlkraft haben soll, den Verein aus der Misere herauszuholen, in der er sich seit einiger Zeit befindet. Und das scheint ja irgendwo zu funktionieren, wenn man sich die ersten Eindrücke anschaut. Und wer könnte das besser beurteilen als ein so erfahrener Spieler wie Carsten Tadda, der ja nun wirklich schon alles gesehen hat in der Liga. Anzahl der Spiele, die er gemacht hat, was glaubst du? Wie viele BBL-Spiele? Ich habe gerade noch gezählt.
Oh, ist in der Liga seit, würde ich schätzen,
Carsten.
13? Carsten Tadda, hallo.
Hallo, guten Morgen.
Ja, wir wollen ein bisschen über dich reden, über die Telekom Baskets Bonn. Ich habe mir noch ein paar Statistiken aufgerufen und ein paar, ja, deine Vita sozusagen. Und ich habe es mir in der Datenbank ganz einfach gemacht. Bei einem Nachnamen wie deinem gibt man ja einfach nur Tadda ein und da gibt's ja nur einen. Nee, gibt's nicht. Wer um Himmels Willen ist denn Luisa Tadda, Carsten?
Meine kleine Schwester.
Das ist deine kleine Schwester. Denn die ist auch in meiner Eurobasket-Datenbank mit 2 Jahren Einsätzen in Bamberg.
Die hat damals bei der Don Bosco Damen-Basketball-Mannschaft gespielt. Genau, richtig. Sie war da mit dabei. Und deswegen steht sie wahrscheinlich da mit in der Datenbank.
Und ich habe versucht, also tatsächlich innerhalb von ganz kurzer Zeit noch eine Relation zu finden, Carsten und Luisa Tadda, aber hat Google nichts ausgespuckt. Eure Verbindung ist also jetzt hiermit erstmals offiziell.
Ja. Nee, die hat dann, sie war in den USA in einem College gewesen, hat da ein bisschen Basketball gemacht, aber ist dann nicht mehr weiter dem Basketball nachgegangen und ist jetzt im Fitnessbereich tätig.
Ja, okay, dann lass uns dann doch über den Tadda reden, der ein paar Spiele mehr gemacht hat. Und zwar, wie viel sind es? BBL-Spiele? Mitgezählt, Carsten?
Nee, das ist für mich unwichtig, aber es sind auf jeden Fall über 500, ich glaube 506 oder 7, irgend sowas.
Also rein, ich habe jetzt tatsächlich nur heute Morgen um 6:50 mal kurz aufaddiert und komme auf 452. Also wir reden nur über BBL, aber es kann auch sein, dass ich da ein Jahr übersprungen habe, oder?
Ja, also ich habe letztes Jahr auf jeden Fall die 500 gemacht in Oldenburg, deswegen müssen auf jeden Fall für über 500 sein.
Okay.
Der schlechtest informierte Quizmaster aller Zeiten. Stell dir das mal vor bei der 64.000-Euro-Frage, wer wird Millionär?
Ja, es ist ja, vielleicht ist da ja Euroleague mit zugezählt worden oder Eurocup nicht. Oder Carsten hat ja schon alles Mögliche gespielt. Carsten, erstes Jahr bei den Telekom Baskets Bonn.
Ja.
Ein Verein, eine Mannschaft, die ja sozusagen einen Neuanfang machen möchte, nachdem das in den letzten 2-3 Jahren nicht so richtig rund lief. Der Coach hat so ein bisschen diesen Status, dass er ja also wirklich viele Dinge verändern kann. Immer wieder Anwärter auf Coach des Jahres und hochgehandelt. Wie ist die Situation in Bonn momentan? Ist das vom Gefühl her tatsächlich so eine Neuanfangsaufbruchstimmung? Ist das für dich auch was Besonderes, was Neues, was anderes? Oder ist das Basketball as usual?
Nee, ich würde schon sagen, dass Thomas Isalo da seinen Stempel auf jeden Fall nach Bonn mitgebracht hat. Ich denke, jeder weiß mittlerweile, welche Art von Basketball er spielt, mit hoher Intensität, schnellem Basketball. Und das machen wir jetzt in Bonn genauso. Ich meine, die letzten Jahre, wenn man Bonn verfolgt hat, hat man gemerkt, dass sie nicht da waren, wo es der Verein sich vorstellt. Ich glaube, in der Corona-Saison waren sie einer auf der Abstiegsplätzen. Sind im Prinzip durch Corona dem Abstieg entwichen. Das Jahr danach dann auch, sag ich mal, hinteres Drittel. Und wenn man die Bonner kennt, weiß man einfach, dass Bonn nicht in diese Marge der Tabelle gehört, sondern Bonn war immer eine Playoff-Mannschaft. Es gab immer hitzige Duelle damals mit Bonn. Ich kann mich noch aus meiner Bamberger Zeit erinnern oder auch als ich noch Fan in Bamberg war. Und da wollen wir die Bonner dieses Jahr auf jeden Fall wieder hinbringen. Und ich denke, der Isalo-Stil wird auf jeden Fall helfen, den Bonner Basketball wieder nach vorne zu bringen.
Jetzt hast du natürlich schon unter so vielen Trainern gespielt und kannst das vielleicht auch ein bisschen besser für uns einordnen. Wenn du jetzt sagst, der lässt gerne schnellen Basketball spielen und intensiv, dann würde ich sagen, okay, das würden jetzt auch 99% aller anderen Trainer von sich behaupten. Was macht denn jetzt wirklich den Unterschied aus? Also wo würdest du sagen, okay, das ist wirklich anders oder das macht er speziell?
Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass er anders ist. Er ist ein Trainer, der geht sehr ins Detail, hat eine genaue Vorstellung, wie der Basketball von ihm aussehen soll. Er möchte im Prinzip durch ein, zwei Aktionen den Vorteil in der Offensive rausholen und den dann nutzen. Oder auf verschiedene Verteidigungssituationen vom Gegner sofort eine Lösung haben, reagieren und dann wieder da einen Vorteil raus kreieren. Mhm. Also es ist nicht dieses sture, okay, wir laufen jetzt ein Setplay bis Situation B und wollen den Spieler dorthin bringen, damit er dort scoret, sondern sobald eine Lösung sich aufmacht, sollen wir die nutzen und da den Gegner dann sofort bestrafen.
Das ist jetzt möglicherweise eine ganz doofe Frage, aber Thomas Isalo hat ja in seinen Jahren bei Crailsheim es immer wieder geschafft, mit neuem Personal wieder den Thomas Isalo-Spielstil durchscheinen zu lassen. Habt ihr vor Saisonbeginn mal so eine Videosession gehabt und euch einfach Spielzüge von Crailsheim aus den letzten Jahren angeschaut und gesagt, so ungefähr wollen wir es machen? Oder war das wirklich from the ground up?
Nee, also wir hatten tatsächlich Videosessions, wo er uns sein Konzept nahebringen wollte und dann im Prinzip Beispiele aus den Crailsheim-Jahren gebracht hat, um uns zu zeigen, wie wollen wir einen Post verteidigen, wie soll unsere Pick-and-Roll-Verteidigung ausschauen, damit wir das im Prinzip anschaulich sehen konnten, um es besser umzusetzen.
Jetzt bist du, um mal über deine Person zu reden, als eine der All-Time-BBL-Legenden. Ich fange mal so an. Also Tonno Gavel hat mit 33 seine Karriere beendet. Per Günther wird mit 33 seine Karriere beenden. Wer wird am 2. November 33 Jahre alt?
Ja, meine Wenigkeit.
Müssen wir uns jetzt Sorgen machen um deine BBL-Karriere? Ist das die letzte Saison oder denkst du anders als Tonno und Per?
Na, ich denke da ein bisschen anders. Ich denke, bei Per ist es einfach eine persönliche Situation, wo er sich andersweitig ausrichten möchte. Bei Tonno hat sich damals die Möglichkeit ergeben, was im Trainergeschäft zu nehmen, was er dann angenommen hat. Und bei mir ist es momentan so, dass ich mich gut fühle. Mein Körper gibt noch alles her und deswegen denke ich da übers Aufhören noch nicht nach.
Vom Spielertyp her, ich hoffe, ich kriege jetzt keine Watschen von dir, aber du bist ja so eine Art Kettenhund der Nation. Also das ist ja ein Spieler, den jeder Trainer gerne haben möchte. Oh, jetzt ruft noch ein Kumpel von mir an. Ja, weiß der nicht, dass dienstags morgens einfach Aufzeichnung ist vom Podcast? Kann das wahr sein?
Ja, schalt dir doch einfach dazu.
Übrigens ein Hardcore-Gießen-Fan. Ah, okay. Hätte ich echt dazu schalten sollen eigentlich. Ja, Stammzuschauer bei Gießen. Wo war ich jetzt? Bei dir, Tada, genau. nicht bei meinem Kumpel, der den gleichen Vornamen hat. Also, Carsten, du bist so eine Art Spieler, wo jeder Trainer sagt, den will ich haben, einfach weil er defensiv den besten Guard immer noch an die Kette legen kann. Wie hast du dich eigentlich im Laufe der Karriere damit zurechtgefunden, dieser Spielertyp zu sein?
Ah, ich weiß nicht. Mir hat schon immer irgendwie Spaß gemacht, Verteidigung zu spielen. Und ich denke, das ist eine Sache, von denen ich, mit der ich mich ein bisschen abheben kann von anderen Spielern. Man redet ja immer viel von, ja, er ist talentiert, offensiv talentiert. Aber der Spielermarkt, der aus den USA kommt, ist so extrem groß, dass es meiner Meinung nach schwer ist, sich auch als Deutscher in Vereinen durchzusetzen mit Offensivqualitäten, weil ja die Trainer dann viel oder gerne einen Ausländer holen, der dann das Scoring übernehmen soll. Und ich habe ein bisschen so die Verteidigung zu meinem Steckenpferd gemacht, das Trainer natürlich dann schätzen und das nicht so häufig auf dem Markt gibt, dass ein Trainer dieses, ein Spieler das Potenzial hat, auf so einem hohen Level zu verteidigen und kommt dann teilweise nicht an mir vorbei, mich spielen zu lassen, weil ich eben diese Qualität in der Verteidigung habe.
Jetzt bist du natürlich auch dafür bekannt, so eine Art Allzweckwaffe defensiv zu sein. Also du kannst über mehrere Positionen verteidigen. Was wäre denn so einer der, was ist denn so dein lieblingsgegnerischer Spielertyp, um den zu verteidigen? Nicht mal unbedingt, weil es der einfachste ist, sondern was dir am meisten Spaß macht.
Ah, das ist eigentlich unterschiedlich. Also wirklich vom Ballträger über Offguard. Ich meine, wenn man die Spiele jetzt gegen Berlin geguckt hat, weiß, hat jeder gesehen, dass ich mich viel um Marcus Ericsson gekümmert habe, der sehr gerne Off-Ball kommt. In der Schlussphase von Ulm habe ich Semaya Christen verteidigt. Also da ist wirklich von bis, macht mir eigentlich alles Spaß. Und am meisten Spaß macht es dann für mich, wenn der Gegenspieler dann anfängt, bei den Schiedsrichtern zu diskutieren, sich anfängt zu beschweren und da weiß ich, okay, ich bin in seinem Kopf drin und da macht es dann am meisten Spaß.
Das heißt, du gehst gerne über und unter den Blöcken durch, um das so zu formulieren.
Genau, richtig, kann man so sagen, ja.
Dann hätte ich zwei Fragen eigentlich. Wer stellt die härtesten Blöcke?
Ah, das ist immer unterschiedlich. Ich meine, es ist ja wieder von Spiel zu Spiel, von Mannschaft zu Mannschaft unterschiedlich, ob sie die Anweisung haben, sie sollen die Screens halten oder slippen. Da gibt's schon einige Kaliber, wenn die den Screen halten, wo es ein bisschen wehtun kann, aber am besten ist dann da, den Screen irgendwie zu vermeiden und sich in den Schatten vom Offensivspieler zu bewegen. Aber mich hat schon der ein oder andere Screen getroffen, der dann ein bisschen wehgetan hat. Die gefährlichsten sind natürlich die Blind Screens im Vorfeld, wenn man Guard ganz Feld verteidigt und er bekommt und man bekommt keine Info vom Mitspieler. Da kann man dann ganz schön durchgeschüttelt werden.
Ja. Ja, und ihr habt ja auch zwei der, würde ich mir zumindest vorstellen, härtesten Jungs, was das angeht, im eigenen Kader, was wahrscheinlich ein Vorteil ist. Also Leon Kratzer und Mike Kessens. Also das nimmt zumindest schon mal ein bisschen was weg, oder?
Ja, ich meine, da kann man sich natürlich dann auch ein bisschen was wieder abgucken, wie man um solche Blöcke rumkommt. Am besten, deswegen hilft es dann auch, wenn man manchmal solche Mitspieler dann auch im Kader hat.
Und die zweite Frage, da wir auch so ein bisschen aufklären hier für unsere Zuhörer, wie man mit diesen Blocksituationen umgeht. Wann geht man denn über den Block und wann geht man unter den Block?
Ja, das ist immer unterschiedlich. Man sagt ja dann auch oft so, Spieler, die jetzt nicht so gut von außen werfen, gehen mal gerne mal unten drunter. In unserer Situation jetzt in Bonn zum Beispiel sieht der Coach eigentlich ungern, dass man unter dem Block durchgeht, weil man dann natürlich den Druck verliert, den man machen will. Bei Handoffs zum Beispiel geht man auch mal gerne unterm Block durch. Aber ja, in den meisten Fällen geht man eigentlich unterm Block nur, wenn der Spieler als Non-Shooter bekannt ist oder jetzt nicht die beste Wurfqualität von außen hat.
Deine Pläne also gehen über den 33. Geburtstag hinaus. Das ist schon mal gut zu wissen, dass du dann wahrscheinlich irgendwann sogar der All-Time-BBL-Spielehalter bist, obwohl das für dich keine Rolle spielt.
Das wird schwer. Ich meine, Alex ist, glaube ich, über 100 Spiele vor mir.
Alex, und der spielt immer noch.
Der spielt immer noch, der hört immer noch nicht auf. Deswegen... Er ist auch der. Er ist
muss ihn halt
König.
Besser verteidigen
er
beim
ist
nächsten
auch der
Mal.
König, deswegen könnte ich die Krone auch lassen.
Ja, der ist sehr schwer einzuholen, das stimmt.
Genau.
Ja, mein Vorschlag wäre gewesen, ist ein bisschen außer Position, aber beim nächsten Mal verteidigst du ihn halt so hart, dass er sagt, nee, jetzt reicht's.
Was gibt's denn noch für Pläne sportlicher Natur? Also du bist ja auch, wenn man deinem Instagram folgt, ein Familienmensch und bist da ja hoffentlich sehr, sehr glücklich mit Frau und Kind und allem, dann neigt man ja dazu, so ein bisschen zu setteln, länger irgendwo zu bleiben. Oder sagst du dir, ich mache einfach jetzt meine BBL-Karriere und dann gehe ich nach Hause nach Bamberg?
Ja, im Prinzip wird es so ausschauen. Na klar, ich bin Familienmensch und wünsche mir nur das Beste für unsere Familie. Aber klar, ich meine, Basketball ist mein Job und ich muss gucken, wer, wo ich gebraucht werde oder welche Mannschaft mich haben möchte. Und später dann nach meiner Karriere werde ich mich dann in Bamberg niederlassen. Und ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass ich immer noch der Stadt sehr verbunden bin. Und ja, mal gucken, wo mich's noch hin verschlägt. Natürlich bin ich auch ein Mensch, der gerne irgendwo langfristig bleibt. Ich denke, das hat man dann in Oldenburg gesehen. Aber auch da geht dann die Reise irgendwann mal zu Ende. Und jetzt bin ich in Bonn und will da eine erfolgreiche Saison spielen mit den Bonnern. Und das habe ich dem Verein auch gesagt, auch den Fans gesagt, dass wir die Bonner wieder dahin bringen wollen, wo sie hingehören. Und danach werden wir sehen, wo die Reise hingehen wird.
Du kennst ja Basti Doretz sehr gut, logischerweise. Und der hat ja so ein bisschen diese Idee, hat er auch hier schon verkündet. Naja, also wenn man nach meiner Karriere mich in Bayreuth als Sportdirektor haben will, hier bin ich. Also der kann sich sowas vorstellen. Ist das jetzt gerade auch schon so eine kleine Avance gewesen Richtung Brose Bamberg als, und wenn es nur, was heißt nur in Anführungszeichen, der Aufsichtsrat ist, aber da mal neben Karl Steiner zu sitzen, zu sagen, Karl, pass mal auf, also wir machen das jetzt mal ganz anders hier.
Ja, keine Ahnung. Ich habe momentan eigentlich keinen Kontakt nach Bamberg ins Management. Da muss man gucken, was die Zukunft bringt. Ich meine, klar wünscht man sich irgendwie ein bisschen im Basketball treu zu bleiben nach all den Jahren, die man dort verbracht hat. Und ich meine, wenn sich ein Angebot auftun würde, da irgendwie mit ins Management überzugehen, denke ich, bin ich auf jeden Fall für alles offen. Aber wie die Zukunft dann für mich oder was die Zukunft für mich bringt, das wird sich dann zeigen.
Ja, fünfmal deutscher Meister mit Bamberg. Und dein Trikot hängt immer noch nicht unterm Hallendach. Kann er auch
Ja,
nicht
ich spiele ja
sein.
noch. Ich spiele ja noch.
Ja, das geht ja nicht. Darf man ja nicht. Das bringt
Ja, ich
Unglück, wenn man
weiß.
das Trikot vor Karriereende
Macht
unter
man
die
natürlich
Decke
nicht.
hängt.
Aber wenn dann mal die Karriere, also wenn die Nummer nicht hochgezogen wird, oder Carsten, du rechnest schon damit.
Ah, ich weiß nicht. Ich meine, wie gesagt, die letzten Jahre hatte ich wenig Kontakt nach Bamberg. Es ist natürlich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, unglücklich gegangen worden damals. Deswegen hat sich da der Kontakt ein bisschen minimiert, aber ich werde immer wieder euphorisch empfangen, wenn ich nach Bamberg komme. Also die Fans schätzen mich immer noch hoch und ist natürlich immer wieder schön, dorthin zu kommen. Was jetzt im Management passiert, da hat sich auch einiges geändert, seitdem ich weggegangen bin, wird sich zeigen. Und naja, wenn es am Ende so sein soll, freue ich mich natürlich sehr drüber. Aber ich, ja, wir werden sehen, was passiert.
Ein Thema würde ich gerne noch streifen, das ist das Thema Nationalmannschaft. Also ich weiß echt ohne Witz, ich weiß jetzt nicht, ob ihr da schon, du da den endgültigen Rücktritt erklärt hast. Generell aber würde mich interessieren, wieso deine Einstellung ist auch zu diesem Thema jetzt mit den Fieberfenstern, dass es da zwei, drei verschiedene Kader gibt, dass es Menschen gibt wie, ja, wie du eben auch, die immer wieder den Arsch sich aufgerissen haben, um dann doch nicht später beim großen Event zu spielen. Neuer Bundestrainer jetzt. Gibt es dieses Kapitel Nationalmannschaft noch bei dir?
Ja, ich meine, durch den neuen Bundestrainer ist jetzt der Kontakt wieder ein bisschen aufgekommen. Gordon Herbert hat sich bei mir gemeldet und hatte mich auch eben gefragt, wie ich zur Nationalmannschaft stehe und dass wir uns mal treffen wollen, um nochmal darüber zu quatschen. Er will mir seine Situation erklären. Im Prinzip, sage ich ehrlich, bin ich nicht davon abgeneigt. Wie du sagst, ich fand es natürlich damals schade, wie das alles ein bisschen gelaufen ist. In Basti meiner Situation die komplette WM-Quali gespielt, zu keinem Lehrgang eingeladen worden, dann der zur WM geführt hat, war für mich schon ein bisschen enttäuschend und da hat auch meiner Meinung nach die Kommunikation mit dem DBB einfach nicht wirklich gut stattgefunden. War ich im Prinzip dann auch ein bisschen enttäuscht gewesen, wie das Ganze ablief, dass man dann auch nicht die Chance bekommen hat, sich irgendwie durch sportliche Leistungen ja, die Möglichkeit zu eröffnen, mit zur WM mitzufahren. Das ist das Thema DBB oder Nationalmannschaft ein bisschen für mich dann unter den Tisch gefallen. Und jetzt muss ich dann einfach gucken, wie es meine körperliche Situation oder familiäre Situation ist, ob ich es mir nochmal, ja, nicht antun, aber ob ich nochmal spielen werde oder nicht. Also ich sag mal, es ist nicht ausgeschlossen, aber mega euphorisch bin ich momentan auch nicht.
Ja, auch weil es ja dann wieder nicht ausgeschlossen wäre, ne? Also wahrscheinlich würde es ja ähnlich wieder laufen. Also dass man zwei sehr verschiedene Kader hat für so eine Quali oder Testspiele, was auch immer, und dann für ein Turnier. Oder denkst du, dass sich da unter Gordon Herbert
Ja,
was
das weiß
verändern
ich nicht.
wird?
Also klar denkt man oder weiß man, dass sich die Situation wahrscheinlich wird ja ähnlich sein wie die letzten Jahre. Aber ich muss mir anhören, was Gordy zu erzählen hat. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich jetzt die Fenster betrachtet, jetzt auf die Frage nochmal von Michael zurückzukommen, finde ich schwierig, um ehrlich zu sein, weil ich finde, die Konkurrenzfähigkeiten der einzelnen Nationen, die jetzt zum Beispiel nur ein, zwei, drei Superstars haben, die dann Euroleague und NBA spielen, ist dann einfach schwierig. Dann sind viele Nationen bei den Endmaßnahmen nicht dabei, weil sie die Quali nicht geschafft haben aufgrund ihrer fehlenden Superstars. Ja, für mich hat dann, finde ich, der Status Nationalmannschaft ein bisschen an Wert verloren. Ich meine, wenn man es damals betrachtet, war es was ganz Besonderes, Nationalspieler zu sein. Der Kader war über mehrere Jahre der gleiche. Ich sage jetzt mal Generationen, Demond Green, Steffen Hamann, war über mehrere Jahre der gleiche Kader. Es war immer schwer, Nationalspieler zu werden. Und durch diese Fenster und durch diese wechselnden Kader kommen halt dann auch Mannschaften zusammen, ja, oder Kader zusammen, die es vielleicht so nicht geben würde.
Also
Deswegen.
ja, es fehlt so ein bisschen dieses Exklusive, dieses
Genau,
Besondere, ne?
richtig, genau. Das Exklusive, dass du sagst, ja, ich bin Nationalmannschaftsspieler, ich habe das geschafft durch hervorragende Leistungen, fehlt meiner Meinung nach da ein bisschen. Aber es ist ja keinem Spieler vorzuwerfen, weil eben durch diese Fenster die Möglichkeiten nicht anders da sind, die Kader zusammenzustellen.
Ja, dass diese Fenster nicht der Weisheit letzter Schluss sind, das wissen im Grunde alle Beteiligten, egal ob sie jetzt als Spieler, als Trainer oder als Funktionär in diesem Bereich tätig sind. Aber irgendwie gibt es scheinbar keine andere Lösung, also wie immer das auch gehandelt wird. Also du
Ja, ich meine, es
verfolgst,
gab ja
ja?
damals auch noch, gab es ja auch damals schon andere Lösungen, aber man will halt irgendwie probieren, dem Fußball das ein bisschen gleich zu machen. Nur es fehlt halt einfach dahinter, dass alle Wettbewerbe da sich einklinken und sagen, okay, es ist jetzt Nationalmannschaftswoche, es finden alles keine Spiele statt, sondern dass es halt einfach immer noch zu sehr separiert ist zwischen Euroleague, NBA, FIBA und das macht das Ganze halt schwierig, das dem Fußball wie beim Fußball abzukupfern.
Ja, da gibt es tatsächlich drei unterschiedliche Federations, und die NBA wird das als allerletztes machen, sich irgendwelchen europäischen Spielplänen angleichen. Also
Genau.
die haben natürlich da ganz andere Interessen, und wer will es ihnen verdenken bei einem Multimilliarden-Dollar-Geschäft?
Genau, deswegen meiner Meinung nach sollte man das Ganze wieder wie damals einfach zurückführen, wie es damals einfach war mit den Gruppenphasen und
Also Nationalmannschaft trifft sich einfach am Ende der Saison im Juni, buff,
genau, richtig.
Vorbereitung, Turnier, zack, Ende, und das war's.
Genau. So sehe ich, wäre es am sinnvollsten, weil dann, wie gesagt, auch alle Nationen die gleichen, ja, oder die Fairness wäre wieder da, weil halt, wie gesagt, sich Nationen dann nicht qualifizieren können, die sich sonst immer qualifiziert haben, weil sie ja ihre ganzen Superstars in der Euroleague und der NBA verteilt haben und die dann einfach bei den Quali-Spielen nicht dabei sein können.
Ja, wichtige Meinung, und vielleicht ein kleiner Babyschritt in die Richtung, weil, um ehrlich zu sein, jeder weiß es, dass es so nicht funktioniert. Und das muss man einfach immer wieder aufs Neue betonen. Ist so eine Art Basketball-Kannibalismus, der da gerade stattfindet, und den muss man in irgendeiner Form beenden. Carsten, wir wollen dich nicht vom Training abhalten, denn auch das hört man immer wieder raus. Also das sagt auch Isalo selber: Training muss härter und anstrengender sein als das Spiel. Ist das so?
Das ist wirklich so. Ja.
Wahnsinn.
Also es macht es uns dann auch, um ehrlich zu sein, im Spiel ein bisschen leichter, weil wir die Intensität über 40 Minuten hochhalten können und dann, wenn der Gegner am Ende müde wird, haben wir dann immer noch die Reserven da, um noch weiter Gas zu geben. Und macht Sinn auf jeden Fall, was die Philosophie, die dahinter steckt.
Heute zweimal Training, was ist dann anstrengender, das erste oder das zweite?
Das zweite, weil wir haben immer nach, wir hatten gestern frei, nach freien Tagen haben wir morgens immer so ein Individual- und Krafttraining und des Abends ist dann immer das Mannschaftstraining.
Ah, okay. Dann alles Gute dafür.
Dankeschön.
Und ich weiß nicht, ob ihr heute Abend das Bayreuth-Spiel schaut gegen Hamburg oder ob du, schaust du Euroleague eigentlich auch sowas mal nebenher, was da so passiert mit Bayern
ich
und Berlin?
Ich schaue regelmäßig Euroleague, also ja. Ich bin echt Euroleague-Fan. Meine Frau kriegt schon manchmal mal ein bisschen die Krise, wenn ich Donnerstag, Freitag oder wenn sogar die Spiele Dienstag bis Freitag sind.
Willkommen im Club.
Jeden Tag Euroleague gucken möchte. also ich verfolge die Euroleague wirklich eher intensiv und habe auch ein kleines Fantasy-Spiel am Lauf.
Ah.
Deswegen.
Wer ist der Point Guard?
Ich habe Mauro mit im Kader dabei. Ein bisschen die Deutschen supporten. Dann hatte ich diesen Strassel von Aswell. Mit dabei, der jetzt letztes Spiel ein bisschen unglücklich gespielt hatte. Aber ich denke, er wird noch kommen. Dann hatte ich Moluti noch im Kader, der sich leider schnell verletzt hat. Also diese Runde habe ich ein bisschen Pech in meinen Spielerwahlen gehabt, aber ich hoffe, dass ich die nächsten Runden ein bisschen sich ein bisschen Gas gibt. Nick Weiler-Babb, Augustin Rubit habe ich noch mit dabei.
Weiler-Babb finde ich jetzt, ist noch ein bisschen, der braucht noch ein bisschen Zeit.
Der kommt jetzt. Aber ich weiß, dass er viel Qualität hat und ein sehr variabler Spieler ist, deswegen ich meine, er war lange raus, lange verletzt, aber ich denke, er wird jetzt kommen und ich denke, er hat jetzt auch gegen Bamberg ein gutes Spiel abgeliefert.
Auch nicht so einfach zu verteidigen, der Kerl, ne?
Nee, und vor allem, er verteidigt auch gut. Also ich finde, ein sehr interessanter Spieler, sowohl in der Offensive als auch in der Verteidigung.
Ja, der braucht ein bisschen Spielpraxis, glaube ich, habe ich das Gefühl.
Genau, richtig. Ja. Aber ich meine, er bekommt die und ich denke, er hat auch viel Vertrauen von Andrea Trinchieri.
Deswegen. Stimmt, ja. Alles klar, Carsten, nach fast 7 Jahren das erste Mal, dass du bei uns im Podcast bist. Also, man kann immer noch...
7 Jahre ist schon wieder her. Ich war doch mit Alex Dechern, war ich schon mal vor...
Ja, ich glaube auch, dass Carsten Thaler schon mal da war. Ich meine, mich zu erinnern zu können.
Ich sehe schon, Michael ist richtig informiert.
Also ich habe auf jeden Fall ein schlechteres Gedächtnis als Alex Dechand und als Basti sowieso. Okay, dann warst du doch schon mal bei uns in Oldenburg, okay? Aber schau, habe ich wieder was zum Recherchieren. Carsten, ganz lieben Dank. Alles Gute, bleib gesund. Und ja, wir freuen uns, dass du der BBL auch in der übernächsten Saison erhalten bleibst.
Alles klar, dankeschön.
Gute Zeit.
Ciao, ciao.
Danke, bis dahin, ciao. Cheers.
Apropos Außenseiter, Körny, weil das ja heute der rote Faden der Sendung ist. Wenn du, also erstmal die Frage, hast du ein Fantasy-Team von der Euroleague? Machst du sowas? Spielst du?
Ich habe über Jahre ein Fantasy-Team in der NBA gehabt, weil da ein Spätzle von mir komplett durchdreht bei diesen Fantasy-Dingern und mich dann quasi gezwungen hat, mitzumachen. Aber wenn du es vernünftig machen willst, vor allem diese sehr aufwendigen, also wie jetzt von Yahoo oder sowas, dann musst du da so viel Zeit investieren, dass du denkst, bin ich denn eigentlich bescheuert oder was? Weil da geht es ja um Trades.
Ich bin mal aus einer NBA-Fantasy-Gruppe geflogen wegen Indecent Trading Behavior. Das war eine Freundesgruppe noch und ich habe, also mein Team hat schon, es waren irgendwie 50 Spiele gespielt und mein Team war dead last, abgeschlagen. Und dann habe ich für ein Bier in der Kneipe, ich glaube damals Klay Thompson und noch irgendein Eric Gordon, der damals noch gut war, getradet für irgendeinen Bankspieler, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Und dann wurde ich aus der Runde geschmissen.
Ja, also Big Brother is watching you. Also diese ganzen Algorithmen, die sehen und merken und spüren das sofort. Ne? Also, aber ich bin gerade jetzt, wo Carsten das gesagt hat, tatsächlich in dem Moment habe ich gedacht, ach, weißt du was, so ein Euroleague-Fantasy-Team, das stelle ich jetzt auch noch auf.
Ja, weil meine Frage wäre nämlich gewesen, hast du einen Sleeper, also einen Spieler, wo du denkst, auf den guckt momentan niemand, aber der explodiert diese Saison noch. In der Euroleague. Oh. Also wenn du keinen hast spontan, ich hätte einen Namen. Vielleicht ist das aber auch nicht wirklich so ein Sleeper.
Okay.
Musst du mir sagen. Mein Kandidat wäre Aswell Villeurbanne, Victor Wembanyama, 17 Jahre jung, einer der talentiertesten jungen Basketballer, die wir in Europa ever hatten vielleicht. Also die Anlagen sind die eines Rudy Goberts, der noch ein bisschen größer ist, allerdings werfen und dribbeln kann. Das ist das Profil.
Die Frage
der hat
ist,
jetzt im ersten Spiel nur 3 Minuten gespielt. Das heißt, der Wert dürfte auf dem Fantasy-Markt wahrscheinlich relativ niedrig sein. Ich glaube aber, dass der im Lauf der Saison große Minuten bekommen wird, weil der so gut ist. Der ist richtig, richtig gut schon.
Okay, dann werden wir ihn gleich John Patrick vorschlagen als möglichen Ersatz.
Ah, das dürfte eng werden. Wird momentan als Nummer 1 Draft-Pick im übernächsten NBA-Draft allerdings erst gehandelt, weil er für den nächsten zu jung ist.
2,20 Meter mit 17 Jahren. Das Problem ist natürlich, ich weiß, ich kenne jetzt die medizinischen Ursachen nicht, wenn der Kerl noch weiter wächst. Das ist, glaube ich, dann nicht mehr.
Ja, das ist natürlich immer die Sorge bei solchen großen Spielern, ne? Also Kristaps Porzingis lässt grüßen, wie fit bleiben die über ihre Karriere, aber jetzt aktuell ist er zumindest sehr fit.
Victor Wembanyama.
Wembanyama.
Wembanyama. Jahrgang 2004. Aha. Wollt ihr mich gar nicht alle verarschen mit
als
dieser Zeit? Jahrgang 2004.
Wenige Monate nachdem der geboren wurde, war Griechenland Europameister im Fußball.
Wow. Also, das ist so ein bisschen, bist du so ein Fan von Stern, das unnütze Wissen? Kennst du diese Rubrik, wo man sich Sachen merkt, die oder angesprochen werden, die eigentlich sinnlos sind?
Ich bin professioneller Basketballberichterstatter, all mein Wissen ist nutzlos.
Das bitte, behalt dir das nicht bei, weil du wirst irgendwann, wird das deinem Hirn Probleme bereiten. Du musst die Sinnhaftigkeit erkennen in deinem Tun, nicht die Sinnlosigkeit. Ganz wichtig, lass dir das vom Opa gesagt sein. So, wir rufen bei John Patrick an, dem Trainer des Jahres, dem Erfolgscoach in Ludwigsburg. Und was ist da gerade los? Da ist natürlich...
Right on time.
Guten Morgen, JP. Basti Uhring ist auch noch mit dabei. Vielen Dank für deine Zeit, John.
Kein Problem.
Ja. Ich wollte mit dir über das Jahr 2002 sprechen. Der junge John Patrick als Point Guard bei Sartorius Göttingen. Du kannst dich erinnern.
Ja, ein bisschen.
Also Sartorius Göttingen, Sartorius als Namenssponsor, ein Unternehmen in Göttingen, mittlerweile im DAX. Ich weiß nicht, wie viel du damals verdient hast als Zweitligaspieler bei Sartorius Göttingen, aber lass es 1.000
also,
Euro.
Die waren pleite, der Verein war pleite, als ich gekommen bin. Ich habe ein paar Spritscheine bekommen von der ESSO.
Also Spritgutschein, okay. Also sagen wir mal, du hättest auch nur einen kleinen Geldbetrag bekommen und hättest einfach in diesem Jahr 2002 davon Sartorius Aktien gekauft.
Ich hab überlegt damals.
Du hättest 1.000 Euro investiert 2002 in Sartorius Aktien. Weißt du, wie viel Geld du heute hättest?
Sag es nicht, weil ich habe überlegt damals.
Soll ich dir sagen? Es wären 500.000 Euro.
Ach du Liebe.
Der Wert hat sich verfünfhundertfacht von diesem Unternehmen in Göttingen. Also, das ist mal eine Karriere von Sartorius, oder? DAX-Wert mittlerweile und die Aktie hat sich verfünfhundertfacht, seitdem John Patrick dort gespielt hat. Also für den
Verein. Ich war eigentlich geplant als Coach. Und als ich bin mit meiner Familie gekommen. Mhm. Als ich gekommen bin, erste Woche waren wir im Hotel und dann hat der damalige, also vorige Coach mir gesagt, ich soll noch mal spielen, obwohl ich 4 Jahre in Japan als Head Coach gearbeitet habe.
Ja, irgendwie ist das okay. Irgendwie ist das so ein Göttinger Ding, oder? Das ist so ähnlich wie mit Harper Camp jetzt wieder.
Ja, ähnlich.
Harper Kempf.
Er sollte Trainer. Eigentlich auch mit in den. Genau, er der war mit Trainer und war dann auf einmal wieder auf dem Spielberichtsbogen als Spieler gestanden.
Ja. Also, ich weiß ja nicht, wie es bei euch momentan aussieht, John. Also, kein Jalen Smith mehr, kein Oscar da Silva mehr. Vielleicht, wenn du auch nochmal spielen könntest.
Oh, das ist absolut letzte Option.
Aber wenn einer deinen Spielstil am besten kennt, dann wahrscheinlich du. Oder, und jetzt kommen wir schon zur ersten eigentlichen Basketballfrage, JP.
Ja.
Oder ist das, was du gemacht hast und was ja mittlerweile ein Markenzeichen ist, von dir diesen Stil Basketball so zu spielen, wie du es in Ludwigsburg seit Jahren tust, ist das mittlerweile gelöst? Also weiß man, wie man gegen John Patrick Basketball spielen muss?
Ich würde sagen, es gibt viele Mannschaften, also ich scoute Sassari jetzt und Herr Pasquini, der General Manager da, ist auch ein Kumpel von mir. Und es ist erstaunlich, wie viele Mannschaften
so
in
spielen
Europa
wie du.
Spielen wie ich. Ja, also das ist viel, also als ich angefangen habe in 2002 hier in Europa, hat keine Mannschaft Fullfeld gepresst und sozusagen so gespielt, und jetzt spielen also auch in Deutschland viele Mannschaften Fullfeld, nicht gerade was wir spielen, aber es ist schön zu sehen, es ist schneller geworden und ja, viele Mannschaften spielen so, dass der Gegner nicht so einfach den Ball bringen kann.
Ja, wir haben gerade mit Carsten Tadda schon gesprochen. Der hat uns ja auch über Isalo und die Philosophie, schnellen, intensiven Basketball zu spielen, berichtet. Jetzt ist es für euch dieses Jahr vielleicht doch ein bisschen schwieriger. Ihr hattet, also du bist der Trainer des Jahres, du bist da geblieben, aber ihr habt den Spieler des Jahres mit Jalen Smith verloren an Alba Berlin. Wie schwer ist es, so einen Kaliber zu ersetzen?
Ja, es ist immer schwierig. Wir haben vor 2 Jahren nicht nur Marcus Knight, sondern auch Kadeem Carrington, Nick Babb, Tanner Leisner. Also jedes Jahr ist es schwierig. Was besonders dieses Jahr schwierig war, ist, dass wir eine sehr gute Preseason gespielt haben. Und dann natürlich am Tag des Spiels, also ein paar Stunden vor dem Spiel, ist Oscar abgehauen. Das war... auch wenn es Business ist, ja, sehr schwierig für die Mannschaft zu schlucken. Aber ich glaube, auch wenn es nicht hübsch war, haben wir Chancen, auch dieses Jahr eine gute Saison zu spielen. Wir organisieren uns jetzt, und dass Jordan Hulls die letzten 2 Spiele ein bisschen verletzt war, hat nicht geholfen.
Also du bist zuversichtlich, dass es sich verbessert. Ich will trotzdem noch mal gerne auf diese Recruiting-Season zu sprechen kommen. Ah, in diesem Sommer war es nicht ganz so einfach. Raul Korner hat erzählt, er hat komplett auf die G-League-Spieler verzichtet, weil ja die Summer League viel später war als sonst, hat sich also aus einem anderen Spielerpool sozusagen Mehdi Bayreuth zusammengestellt. Du bist jetzt immer noch aktiv und schaust und guckst, wo, aus welchem Pool oder wo schaust du jetzt hin? Wo sind die Spieler, die eventuell bald die das Trikot von Ludwigsburg tragen können?
Überall, ich würde sagen. Es gibt Spiele in unserer Liga, die Ausstiegsoptionen haben. Ah. Es gibt, ich würde auch gern auf G-League-Spiele versichten, weil es ist so ein anderer Spielstil und Philosophie. Vielleicht nicht für Rookies, aber für Leute, die in der G-League schon gespielt haben, es ist schwierig, die sofort umzusetzen. Und natürlich Spieler, die mit Europa-Erfahrung, die vielleicht gepokert haben und haben versucht, einen sehr guten Vertrag zu kriegen, und dann
hat doch keiner angerufen.
Ja, jetzt brauchen die einen Job.
Reden wir da auch über deutsche Spieler?
Ich kenne keine deutsche Spieler, der jetzt verfügbar ist.
Ah, okay. Aber vielleicht diese Klausel hat, von der du gerade gesprochen hast. Bei einem anderen Verein. Das nicht.
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir haben auch nicht gedacht, dass unsere Spieler frei waren. Ja, eigentlich war er nicht, aber egal.
Schwieriges Thema. Aber das habt ihr hinter den Kulissen besprochen, wer wie, warum und wann auch immer wechselt. Insofern wollen wir uns nicht nur mit dem Status quo beschäftigen, sondern auch mit der Zukunft. Also wann glaubst du, werden da noch neue Spieler kommen nach Ludwigsburg und für welche Position?
Ja, also wenn Jordan wieder sein Beinproblem hat, der hat das auch in Playoffs letztes Jahr, das hat wehgetan. Wenn er nicht 100% ist, dann brauchen wir noch ein Guard. James Woodard hat sein Bizep gerissen, ja, also komplett gerissen.
Was ist eine langfristige Geschichte?
Ja. Das dauert ein paar Monate, mindestens ein paar Monate mehr. Mhm. Und
also ein Guard.
Ich würde sagen, wenn Jordans Bein nicht okay ist, dann brauchen wir einen Guard und dann unter dem Korb. Also Vobo gibt uns immer Intensität. Wir müssen sehen, wie Joli sich entwickelt. Ich glaube, das wird wie Justin Sears, der eine sehr schwierige Vorbereitung gespielt hat und dann hat ein super Hauptrunde für uns vor ein paar Jahren gespielt hat. Aber ja, ich bin optimistisch, aber wir müssen sehen.
Das heißt, ihr habt letztes Jahr eine überragende Saison gespielt. Du denkst dir, da ist einfach noch Luft nach hinten raus, um noch besser zu werden. Aber ihr spielt ja auch, absolut, und du hast gerade den Namen ja schon absolut genannt, gegen Sassari, heute auch schon die Champions League. Das heißt, ich sag mal, eine Formschwäche oder eine noch nicht gefundene Mannschaft international kann ja schon dafür sorgen, dass man da, in der Champions League in dem Fall, noch nicht so performt, wie man das gerne möchte.
Oder überperformt.
Oder überperformt.
Ich weiß es nicht. Das ist wie, ich hatte das auch vor ein paar Jahren, als wir Champions League Qualifikationen gespielt haben. Und das war wie Trainingsspiele. Mhm. Entschuldigung. Und das hat uns geholfen, diese extra Spiele vor Zuschauern gegen gute Mannschaften, hat uns eigentlich geholfen.
Also in der Entwicklung einfach mehr zu spielen und...
Ja. Ich würde gerne im Laufe der Woche gegen zweite Liga-Mannschaften oder so spielen, wenn wir nicht international spielen. Ah, aber das ist auch schwierig, nur dass wir Spielpraxis bekommen kann.
Ja, und jetzt hat es ja zumindest aus meiner Sicht in den letzten beiden Spielen nicht unbedingt an dem John-Patrick-Modell guter Defense gescheitert, dass es nicht ging, sondern mehr die Offense war das Problem. Würdest du zustimmen, dass das aber etwas ist, was leichter vielleicht während dem Verlauf einer Saison zu korrigieren ist als defensive Konzepte?
Absolut. Ja, wobei Offense, ich würde gern ein bisschen freier in der Offensiv agieren und strenger in der Defensive, und es scheint so, dass wir besonders gegen Karlsheim mit 100% Intensität und natürlich nicht fehlerfrei, aber gut verteidigt, und wir hatten natürlich mit einem ganz neuen Spieler, Justin Simon, einer der kein richtiges System von uns gekannt hat, aber wir haben auch 12 Korbleger verschossen, und man kann nicht ein Offensivsystem laufen lassen und einen offenen Korbleger kriegen und dann 12 Mal verschießen und dann erwarten zu gewinnen. Das war am Ende des Spiels, wir haben auch geguckt, so viele 1 gegen 0 oder einfache 1 gegen 1 Korbleger haben wir in der Vergangenheit nicht verschossen, und deswegen bin ich optimistisch. Es war wieder Fans da, das war etwas Neues, super Atmosphäre, und ich glaube, wir waren ein bisschen gekrampft. Einfach.
Jetzt gibt's ja bei euch im Kader gleich mehrere Spieler, die speziell im Hinblick auf ihre offensive Rolle für mich sehr interessant sind, weil ich mir persönlich noch nicht sicher bin, wie groß die offensive Rolle sein kann, die maximal ausfüllen können. Also mir geht's speziell um diese drei Spieler. Von Jonah Radebaugh haben wir es ja immer schon wieder mal gesehen. Und dann die beiden spannenden Kandidaten für mich, David Walker, von dem Raul Korner letzte Saison immer wieder gesagt hat, wenn der einfach nur mehr sich vertrauen würde mit seiner Offensive, dann wäre er so viel besser. Und dann ist natürlich die weitere Personale noch für mich Jalen Hands, von dem ich aktuell noch gar nicht weiß, was ich von ihm halten soll. Kannst du uns da zu den drei Spielern vielleicht was sagen?
Ja, ich glaube, du weißt genauso viel wie ich über Walker und Hands, weil die sind relativ neu, und ich kann nur zustimmen mit David Walker. Er ist ein unglaublich Athlet. Ich glaube, wenn er Leichtathletik oder Hochspringer wird, wird er in die Olympische Spiele gehen. das ist ein bisschen ähnlich wie in Highschool, wenn der Trackstar oder der American Football Spieler kommt am ersten Tag zum Training, weil er ist super athletisch, aber wie Raoul gesagt hat, vertraut sich nicht. Mhm. Jalen Hans, sehr junge Spieler, also sehr jung, hat in Serbien gespielt und deswegen für die Voraussetzung, dass wir brauchten jemand, der in Europa gespielt hat. Wir haben ihn genommen statt anderen, aber der ist noch jung und mit viel Potenzial, aber er ist nur 22 Jahre alt und es wird spannend. Also im Training manchmal ist er unstoppable, manchmal stoppt er sich selbst, natürlich als junger Spieler. Er hat viel zu lernen, aber auch viel zu geben. Und Jonah, ich liebe Jonah. Jonah kommt von der schwedischen Liga, hat da Schwierigkeiten, hat auf der Bank gesessen für 3 Monate und dann hat in den Playoffs am Ende des Saisons letztes Jahr, als er seine Chance gekriegt hat, mehr als performt, war unser bester Spieler. Jalen war verletzt letztes Jahr, Jalen Smith und Jordan war verletzt und ohne Jonah hatten wir nicht diese Viertelfinale gewonnen gegen Bamberg und bestimmt nicht so eng mit Bayern gespielt.
Das heißt, wir hören raus, bei John Patrick und den MAP-Riesen Ludwigsburg ist momentan noch alles in der Entstehung, das ist noch nicht der fertige Kader, das ist noch nicht so das Ludwigsburg vom vergangenen Jahr. Trotzdem würde mich noch mal eine Meinung interessieren zu Jalen Smith, der jetzt bei Alba Berlin spielt. Also wir haben ja über den Sommer viel philosophiert, wo geht er denn hin? Und da wurden viele Namen genannt. Und wenn man sich den Stil von Jalen Smith anschaut, wie er ihn bei euch praktiziert hat, wäre der letzte Verein, auf den ich persönlich gekommen wäre, und ich habe aber auch nicht viel Ahnung von Basketball, wäre Alba Berlin gewesen. Passt aus deiner Sicht Jalen Smith zu Alba Berlin?
Absolut. Also er ist mehr defensiv orientiert, glaube ich, als die meisten Alba-Spieler, weil er der kann wirklich alles in der Verteidigung. Er kann gegen Center spielen, er kann auch gegen Guard spielen. Aber man könnte auch in unsere letztes jähriges Saison und in dieses Spiel, das du kommentiert hast am Sonntag gegen Bonn, er war der absolut Game-Winner am Ende. Und er brauchte Ball in seine Hände, aber kann auch ohne den Ball gut spielen. Der ist Money am Ende des Spiels. Das heißt, hat man gesehen, nicht nur seinen Schuss, sondern auch seine Pässe. Und der ist ganz, ganz cool. Er ist ein cooler Typ, cooler Cat. Wird sich niemals aufregen und man kann gut mit ihm auch in Pressure Situations sprechen. Ich habe die ganze Zeit zu ihm gesagt, wenn er Euroleague spielt, soll er bei Alba spielen.
Ah, okay.
Weil ich denke, es passt perfekt zu ihm. Er kann auf 3 oder vielleicht auch 4 Positionen da spielen und die sind auch variabel, wie die spielen und
ich hätte nur gedacht, dass die Umstellung von jemandem, der sehr balldominant ist und der bei euch eben auch viel Scoring gemacht hat und viel, dass das ja bei Berlin nicht so der Fall ist. Du musst dich da ja mehr so einordnen, auch deutlich weniger Spielzeit und ja, okay, defensiv kann er mehrere Positionen spielen, aber er ist natürlich nicht the guy.
Ja, der war auch nicht, in Heidelberg war er der 4. Option und bei uns, sein erstes Jahr, war er der 5. oder 6. Option, aber er bringt viel und der muss nicht den Ball haben, aber wenn er es hat, kann er viel Sachen machen. Er kann ist ein super Shooter. Hier könnte das man vielleicht in der zweiten Saison nicht so gut sehen, weil er hat so viele andere Aufgaben.
Mhm.
Und er war oft müde nach 36 Minuten vom Pressen und Ballbringen und alles.
Und dann schauen wir uns das weiter an, wie er bei Alba Berlin spielen wird. Wir schauen natürlich auch so ein klein wenig, auch wenn es nicht bei Magenta Sport läuft, uns an, was Ludwigsburg, was deine Mannschaft in der Basketball Champions League veranstaltet. Gibt es da eine Zielsetzung? Also will man da irgendwas?
Ich habe niemals als Coach, ich habe Meisterschaften gewonnen und Meisterschaften nicht gewonnen, aber es geht alles um Entwicklung und dieser Prozess und dass wir jeden Tag uns verbessern. Ich gucke jetzt die Plays von Sassari und überlege, wie wir die verteidigen würden heute. Und es geht von Spiel zu Spiel.
Mhm. Ich werde mal mit einem Auge drauf schauen, auch wenn es ein Konkurrenzsender ist, aber zu 95% schaue ich mir heute Bayreuth gegen Hamburg an. Ist das okay, JP?
Ja, ich möchte auch gucken. Ich würde auch nachher gucken.
Alles klar, ganz lieben Dank und toi 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 für alle weiteren Verpflichtungen und Entwicklungen in Ludwigsburg. Ich bin ziemlich sicher und ich glaube, Basti wird sich da anschließen, dass ihr noch ja so ein bisschen das Ludwigsburg werdet, was wir in den vergangenen 2 Jahren gesehen haben.
Ich hoffe. Thanks, guys.
Alles klar. Gute Zeit.
Okay, ciao, ciao, ciao.
Cheers.
Haben wir eigentlich...
So, für alle...
Ja? Achso, du wolltest den Hinweis gerade machen. Jetzt wollte ich dir den Hinweis wegnehmen. Sorry. Ja. Mach den Hinweis.
Nee, ich habe keinen Hinweis.
Hinweis Kearney. Achso, dann mache ich den Hinweis. Sonntag,
ja, bitte.
Kurzzeit live. Ludwigsburg gegen Alba Berlin.
Du hast es... Du hast mich da gerettet. Was hätte ich mir wieder von unserem Chef anhören müssen? Natürlich Kurzzeit live am Sonntag. In Ludwigsburg gegen Alba Berlin. Das habe ich das besondere Spiel. Und das hätte ich jetzt fast unterschlagen. Weil ich im Wochenende natürlich in Chemnitz und in Weißenfels bin. Ich bin ja im Osten. Ich kann ja gar nicht sehen, was im Süden passiert.
So wie einst David Hasselhoff, die große Osttournee.
Ja, 2 Stationen werde ich da mit meinem Truck die Hallen besuchen und schauen, was da passiert.
Bringst du dieses Mal dein eigenes Lichtequipment mit, oder was? Wie Mario Barth.
Hat der ein eigenes
Lichtequipment? Aber von einem anderen Stern. Da kommen hier echt? 15 Trucks an, ernsthaft.
Mein Gott. Das ist
crazy.
Also der macht es richtig so wie, weiß ich nicht, wie Robbie Williams baut auf, oder?
Ja, yeah.
Obwohl er nur in so ein Mikrofon spricht.
Naja, er hat auch noch eine Feuershow oft, also die gibt's auch.
Eine Feuershow?
Ja, ja. Das ist richtig lustig alles, richtig funny alles. So eine Feuershow.
Aber Mario Barth musst du doch eigentlich, also so wie ich dich jetzt kenne, scheiße finden.
Kein Kommentar. Ich finde nur, es gab noch nie eine Feuershow, wo ich nicht heulend lachen musste. Feuershows hilarious. So lustig.
Also, weil du sie einfach beknackt findest irgendwo. Also so mehr so fremdschämmäßig.
Nee, es ist einfach was inhärent Lustiges daran, dass ein Millionär Feuer in die Luft ballert. Ist einfach super lustig. Ja. Und mehr sage ich zu dem Thema nicht.
Ich muss tatsächlich sagen, dass ich Mario Barth noch nie gesehen habe. Also ich weiß, dass es ihn gibt, aber ich, es ist nicht mein Humor. Insofern, jetzt werden manche sagen, ja, wenn du ihn noch nie gesehen hast, dann weiß ich nicht, ob es dein Humor ist. Was ich gerade noch sagen wollte, was war mit Ludwigsburg? Was hatte ich noch? Ach so, genau. Wenn manche Hater jetzt sagen, wieso habt ihr nicht über das Thema Oscar da Silva gesprochen und der Weggang dazu Alba Berlin, denen sei gesagt, wir haben hier dazu schon Stellung bezogen, dass das nämlich irgendwo in Ordnung war und alles andere habe ich keinen Bock drauf.
Ja, ja.
Ich will nicht das, was hinter den Kulissen an Streit entstanden ist, ausgetragen wurde, dass wir jetzt hier da auch nochmal unseren Senf dazu geben.
Genau, und das ist vor allen Dingen auch alles Aussage gegen Aussage. Das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, dass wir diesen Prozess hier ausverhandeln von Leuten, die... Also man hört sehr unterschiedliche Dinge von unterschiedlichen Seiten. Ich war nicht da. Ich bin nicht clever genug, um herauszufinden, was stimmt und was nicht. Fakt ist, Oscar da Silva hat selbst gesagt bei uns im Interview, wenn er keine Ausstiegsklausel gehabt hätte, dann würde er ja jetzt wohl kaum im Kader von Alba Berlin stehen. Das ist das, was unter dem Strich für mich steht.
Und dabei wollen wir es belassen. Und jetzt machen wir schnell unseren Überraschungsanruf.
Ist das wieder der gleiche?
Nee, den müssen wir auch noch machen. Ne? In Norwegen müssen wir auch noch anrufen.
Kearney.
Ich habe mir gedacht, also wenn, dann machen wir es direkt am Anfang der Saison, oder, Lüders?
Ja, unbedingt.
Und dazu haben wir auch erfahren, weil logischerweise Basti hier auch mit am Start ist, dass du heute noch arbeiten musst.
Ja, mit Basti zusammen.
Hey. Ja, genau. Also wir sind bei unserem Moderator, Kommentator, der Allzweckwaffe von Magenta Sport bei Jan Lüdecke, den wir Lüders nennen, weil er der Lüders ist.
Ja, weil Lüdecke einfach zu lang ist. Also Lüdecke dauert zu lang.
Einfach mal eingedampft. Wir wollen natürlich wissen, die Menschheit will wissen, die Abdis wollen wissen, wie lebt ein Moderator an einem Tag, wo er arbeiten muss? Was macht er morgens um 9.52 Uhr, wenn er abends um 18.45 Uhr so richtig gut aussehen muss?
Oh, jetzt erwischt ihr mich, aber das kann ich eigentlich fast nicht erzählen. Ihr habt Glück, dass mein Handy seit 5 Minuten an ist, weil ich habe bis vor 5 Minuten geschlafen.
Ah. Also bis 9.47 Uhr, okay.
So ungefähr, ja.
Wann
war es auch 9.45 Uhr?
Wann kommt die Gurkenmaske drauf?
Nein.
Die Gurke kommt bei dir in den Safter.
Es gibt zwar immer wieder Leute, die mir sowas empfehlen oder sowas auch schon mal geschenkt haben. Mhm. Und meinen, das würde meinen Augenring gut tun, aber ich habe das bisher verweigert.
Ja, also du hast gar keine Pflegeprodukte?
Außer einer Creme nicht, ne.
Okay, das ist ja immerhin ein bisschen was. Aber ja, vielleicht kommt das noch. Du bist ja noch jung.
Schön, dass wir wieder so viel über Basketball sprechen, Körny. Ne?
Du, die ganze Sendung schon. Körny hat sich heute zur Aufgabe gemacht, dass es heute einen roten Faden gibt. Kannst du dreimal raten, wie gut der eingehalten wurde.
Ja, der rote Faden ist das Thema Außenseiter. Aber wie kann ich denn mit dem Lüders über Außenseiter reden, wo er das genaue Gegenteil ist? Jeder mag ihn, jeder liebt ihn und er ist ein Star. Du bist ja kein Außenseiter, du bist ein Favorit, du bist das Gegenteil.
Wow, ich weiß nicht, wie ich mit so vielen Komplimenten umgehen soll.
Die zweite Sache ist, da ihr ja beide, fahrt ihr beide gemeinsam nach Bayreuth?
Nein. Da wollte ich noch was sagen zu Lüders. Oh. Es kann heute gut sein, dass du die Interviews machen musst, weil ich muss hier den Bums ja noch schneiden, nachdem wir mit dem Podcast durch sind. Und je nachdem, wie sehr Michael Körner noch das Launchpad abused und so, kann es sein, dass das ein bisschen länger dauert.
Ja, das hättest du mir vielleicht gestern sagen müssen, dann hätte ich mir den Wecker auf 6 gestellt, um die Interviews noch vorzubereiten.
Oh.
Das wird natürlich schwierig jetzt.
Ja. Das heißt noch nicht mal, das Spiel ist richtig vorbereitet. Aber die Frage ist, der CO2-Fußabdruck dieser Übertragung, der scheint doch ziemlich groß zu sein, wenn ihr getrennt anreist.
Nein. Ich fahre nicht mit meinem eigenen Auto, ich fahre mit Fabi Wenninger, unserem Sendungsleiter zusammen.
Und ich wohne ja komplett woanders, also es würde auch keinen Sinn machen.
Du wohnst doch nicht komplett woanders.
Ja, ich wohne 1 Stunde von München weg.
Das ist doch 1 Stunde?
Ja. Yeah.
Ah, okay. Gut, früher hat man dann noch Treffpunkte vereinbart, aber ja, so erfolgreicher die Menschen werden, umso dievenhafter wird das Verhalten. Ein eigener Truck steht vor Ort mit den Rosen und den
Weißwein. Du hast gerade von deinem eigenen Truck erzählt, mit dem du durch den Osten fährst, nicht wir.
Aber mein Truck ist sehr, sehr klein und er ist nicht mit roten Rosen und Weißwein bestückt. Insofern.
Dein Truck ist gar nicht so klein, Körny. Also falls wir von deinem Wohnmobil sprechen. Ich durfte das ja im Urlaub mal begutachten.
Ja, es ist nicht so groß wie... Es ist nicht groß. Es ist mittelgroß. Ja. Gut, wollen wir gar nicht darüber reden. Wir wollten natürlich über den Tag reden, wo du arbeitest. Also gib uns doch ein bisschen Einblick in die Moderatorenroutine. Was steht noch an? Wirst du Sport treiben noch heute? Ich weiß, nein, du wirst es nicht, aber ich wollte noch was aus deinem Mund hören.
Doch, ich habe tatsächlich vor, gleich noch ein bisschen Sport zu machen.
Ah, okay.
Gleich noch ein paar Übungen zu machen, weil ich das tatsächlich in den letzten Monaten etwas vernachlässigt habe.
Okay, gut, finde ich gut.
Dann werde ich vermutlich irgendwann noch Mittag essen und dann geht's ja auch schon los. Also so viel Zeit ist ja nicht mehr, bis es losgeht, ne?
Das ist wohl wahr. Das ist ja ein frühes Spiel, wenn ich das richtig sehe. Also früher in
Tipp auf 18.45 Uhr.
Tipp auf 18.45.
Und wir rufen ja vor allen Dingen an, Jan, weil...
Also Tipp-Off ist 19 Uhr, ne? Also
genau.
Nur damit ihr mal richtig im Bilde seid.
Achso, Sendungsbeginn wollte ich sagen. Ja, ich habe den Sendungsbeginn, nicht den Tipp-Off. Jetzt haben wir eigentlich angerufen, weil Körny mich vorhin gefragt hat, wer da heute Abend zur Auslosung der nächsten Pokalrunde alles da sein wird. Und ich die ehrliche Antwort geben musste, ich habe überhaupt keine Ahnung. Außer, dass Jan Lüdecke da ist.
Das heißt... Das ist die Frage, Lüders. Bist du heute Abend die Weinkönigin und ziehst die Lose fürs Viertelfinale?
Ich bin oft die Weinkönigin, aber heute Abend bin ich das nicht. Nein, ich werde Dirk Schiller an meiner Seite haben, der die Lose in die Kamera halten darf. Das ist ja eine ganz wichtige Aufgabe. Und Leonie Ebert wird die Lose ziehen.
Also Dirk Schiller kenne ich, der ist bei der BBL angestellt, aber Leonie kenne ich nicht. Ist die auch von der BBL?
Das enttäuscht mich jetzt ein bisschen, weil Leonie, du bist doch eigentlich im Sport allgemein so gut aufgestellt, dass du wirklich alles kennst.
Oh Gott, habe ich jetzt irgendwie eine Olympia-Goldmedaillengewinnerin von 2008 überlesen? Oder?
Es ist eine Fechterin.
Gut, die Fechter waren ja nicht so gut diesmal bei Olympia.
Ja, es ist ihre Schuld, so dass du sie nicht heute, kennst. Ne?
Das hätte ich jetzt nicht gewusst, muss ich ehrlich sagen. Florett, Degen, nee, die haben ja gar keinen Degen, oder? Die machen nur Florett. Nee, die machen keinen Säbel, ne? Damen haben Säbel keinen Säbel. Säbel
machen sie nicht, ja.
Genau. So gut kenne ich mich dann tatsächlich nicht aus, aber Florett ist ihre Disziplin.
Okay, gut. Dann möchte ich mich bei Leonie Ebert entschuldigen. Gib bitte die Entschuldigung heute Abend weiter, Lüders, dass wir...
Das ist ein bisschen kompliziert. Ich muss mich kurz entschuldigen bei Ihnen, Frau Ebert. Ich erkläre Ihnen kurz für was. Es gibt da einen Podcast. Nee, da geht es nicht um Fechten, da geht es um Basketball.
Ja, es könnte komplizierter werden. Trotz alledem also haben wir keine Weinkönigin, sondern eine Florett-Künstlerin, die Lose zieht. Und wir haben keine Ahnung, logischerweise, welche Partien zustande kommen. Aber wir sind sicher, dass es eine wahnsinnig spannende Konstellation wird im Viertelfinale. Also jetzt sollen wir deine Vorbereitung auch nicht weiter stören. Du sollst deinen Sport machen, du sollst dein Mittagessen machen.
Ja, weißt du, wo du mich gerade gestört hast oder ihr beiden?
Na gut, wenn du vor 5 Minuten dabei aufgestanden bist, dann...
Ich war gerade dabei, eine Sprachnachricht an unseren werten Kollegen Alex Vogel einzusprechen und auf einmal kam dein Anruf dazwischen.
Wobei du noch mal kurz überprüfen musst, ob WhatsApp funktioniert, da dieses System...
Es hat wieder funktioniert.
Es funktioniert wieder.
Was hättest du ihm denn gesagt? Wir können das auch hier weiterreichen. Also finde ich auch lustig.
Na, das ist definitiv nicht für die Öffentlichkeit.
Es wird also eine kleine Beschimpfung sein. So ist recht. Lüders, gute Zeit.
Euch auch.
Viel Spaß heute Abend.
Bis heute Abend.
Ja. Cheerio.
Ciao, ciao.
So, das war der Lüders, unser Moderator am heutigen Abend. Und nicht nur heute Abend, sondern ja, der macht ja auch noch Eishockey.
Also können wir zusammenfassen, dass Jan Lüdecke für 3 Interviews in einem Vorlauf bei Magenta Sport 4 Stunden Vorbereitungszeit benötigen würde. Also wir haben jetzt fast 10 und er hat gesagt, er wäre um 6 aufgestanden, wenn er gewusst hätte, dass er die Interviews führen muss. Also Effizienz schreibt man anders. Also Effizienz schreibt man definitiv ohne Lüdecke.
Okay, gut, das ist vielleicht das Ziel. Vielleicht ist das der Sendungstitel heute. Ja, wir haben natürlich noch unseren Dauerüberraschungsgast in Norwegen. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob wir den, also das machen wir jetzt einfach. Wir versuchen es wieder bei Philipp Schwethelm anzurufen, aber er wird wieder in seinem Unterricht sitzen.
Aus Wo ist Frido Frei wurde über die Zeit langsam, wo ist Philipp Schwethelm? Ja. Was ist los?
Also wenn das immer noch stimmt, sitzt er in seinem Norwegisch-Kurs, der bis 12 Uhr geht. Wir können, das ist frei, keine Mailbox.
Naja, das Freizeichen kam beim letzten Mal auch.
Ach, das kam beim letzten Mal auch. Mein Gedächtnis ist wirklich nicht mehr existent. Er sitzt im Norwegisch-Kurs. Aber.
Hi, das ist Philipp.
Ja.
Dritte Woche.
Die bekannteste Mailbox Deutschlands.
Ja, wir werden es irgendwann schaffen. Aber was sollen wir machen? Wenn wir so früh aufzeichnen, geht halt nicht anders. Bryce Taylor, da ist es nachts um 3. Schwethelm sitzt und lernt Norwegisch. Dann ist es so, wie es ist. Ja, wenn ich auf die Uhr schaue, sehe ich, dass wir eh schon way over the top sind, Basti.
Mhm. Guter Film. Naja, mittelmäßiger Film.
Way over the top?
Over the top. Ohne Way. Top.
Okay,
ohne Kennst way. Du den gar nicht? Es ist ein Arm-Wrestling-Film. Okay. Over the top. Mit Sylvester Stallone.
Okay, das habe ich dann vielleicht doch noch nicht gesehen. Wir müssen heute auch ein bisschen hinten raus abkürzen, denn Basti muss auf die Autobahn, Basti muss nach Bayreuth, Basti muss diesen Podcast abmischen. Basti hat den vollgepacktesten Tag der Woche. Und deswegen
dafür haben wir auch... Dann den Rest der Woche nichts zu tun. Achso, sorry, ich hab dir unterbrochen.
Nee, ich wollte nochmal auf deine Gitarre zu sprechen kommen.
Achso. Aber du spielst ja jetzt schon.
Ja, dann, dann machen wir doch Hawaii weg. Zack, und du machst den Abklang, den Abgesang mit der Gitarre. Was erzählst du denn davon?
Hast du einen Wunsch?
Ja, jetzt fang ich wieder mit dem Wunsch an. Was soll ich denn sagen?
Was ist denn irgendein bekanntes Lied?
Layla.
Oh.
Kann ich nicht.
Okay, Okay, das ist die Akustikversion von diesem MTV Unplugged. Ja, es gibt auch die andere Version, aber ich habe keinen. Obwohl, aber das ist eine. Da geht's irgendwie. Nee, keine Ahnung. Ich spiele die. Okay, mehr dürfen wir nicht spielen, sonst flippt Xandi aus.
Na Moment, das ist doch dann, ist das auch noch dann nicht mehr rechtekonform?
Ja, ja,
das
ja
auch
ich glaube schon.
Da hätten wir einen neuen Text zu finden müssen, ne? Aber gut, vielleicht dann nächste Woche. Alles klar, liebe Grüße an alle Abdis. Nächste Woche sind wir wieder am Start, ohne Hawaii, sondern mit Leila heute hinten raus. Und natürlich nicht vergessen, unter der Woche wahnsinnig viel Euroleague. Donnerstag Bayern gegen Barcelona, Freitag Alba gegen Villeurbanne. Dazu die BBL und das Courtside-Live-Spiel mit Ludwigsburg gegen Alba Berlin. Insofern viel Basketball und dann bis nächste Woche. Cheerio.
We treat people here with complete respect. This is Germany.